Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Kritikerin Lore Kleinert und der Buchhändler Axel Stieler. Auch heute wieder stellen wir am Ende drei persönliche Empfehlungen vor. Diesmal Alfonso Reis, Cabral, Aber wir lieben dich, Avelette Gunder Goschen, Wo der Wolf lauert und Friedrich Arni, Letzte Dinge. Zuerst jedoch führt uns Felicity McLean und ihr Kriminalroman Cordy in der Übersetzung von Katrin Bielfeld nach Australien. Die Nachbarstöchter Cordelia, Ruth und Hannah sind vor 20 Jahren verschwunden. Die Van Apple Girls waren Geschwister von 14, 13 und 7 Jahren. Ihr Verschwinden hinterlässt nicht nur tiefe Spuren im Leben der Ich-Erzählerin Tika. Verschwundene Kinder sind ein beliebter Plot in der Kriminalliteratur, was mich zu der Frage führt, ertragen wir Leser es überhaupt, wenn etwas sich nicht aufklärt?
Ja, auf mich hat das immer ein bisschen so eine doppelte Wirkung, so ein Geheimnis. Währenddessen, während man liest, ist die Spannung ja sowieso da, weil wir gar nicht genau wissen, ob nicht doch was aufgeklärt wird. Bei diesem Buch ist das von Anfang an ziemlich klar, dass es eben nicht aufgeklärt wird, wohin diese Geschwister, die drei Mädchen, verschwunden sind. Und dann ist hinterher so ein Effekt. Und ich stelle an mir selber fest, ich kann da lange drauf hängen, dann, wenn das nicht aufgeklärt wird. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn ein Buch solche Wirkungen hat. Und das hat es bei mir gehabt. Mich hat gleich der Anfang schon so in den Bann gezogen. Das Bild von dieser schlafwandelnden Cordelia. Und im nächsten Abschnitt sieht man dann 20 Jahre später Tika, so heißt das Mädchen, aus dessen Perspektive, mal Frau, mal Mädchen, das ja erzählt wird, die sie immer und überall sieht in Baltimore, wo sie lebt und davon auch nicht runterkommt. Und da ahnt man schon, das ist eine Riesengeschichte, die dazwischen steht. Und das fand ich einen spannenden Anfang. Da erwarte ich dann eigentlich auch nicht, dass unbedingt was aufgeklärt wird, sondern dass ich erstmal die ganze Geschichte erzählt bekomme, auf möglichst gute Weise.
Der Anfang ist in der Tat sehr gut. Ich bin auch schnell im Buch drin gewesen, hat einen guten Drive. Ich muss dann allerdings kritischerweise sagen, dass das Buch zwischendurch auch eine leichte Delle hat. Das Ende ist wiederum sehr klasse, aber ich finde, sie verzettelt sich dann so ein bisschen mittendrin im Buch. Aber das ging dir offensichtlich anders.
Das mag auch daran liegen, dass das Leben dieser Mädchen bis ins kleinste Detail erzählt wird. Und das übergeordnete Spannungselement in diesen Phasen einfach zurückgenommen wird.
Wird zurückgenommen, weil erstmal sind sie ja da. Es erzählt ja diese Geschichte dieses Sommers, 1992 ist das, noch gar nicht so lange her. Manchmal denkt man, das ist viel länger her. Also mir ging das so beim Lesen. Ich bin ja nun einiges älter, Jahrgang 49 und in den 60er Jahren so alt gewesen, also wie diese Mädchen und auch die Ticker aus deren Perspektive, da ist die 11, das erzählt wird, die haben so eine Unschuld, wo ich da dachte, ja, das kenne ich. Ne? Das hat mich wirklich sehr lange bei der Stange gehalten, ganz fast während des ganzen Buches. Ich gebe zu, ab und zu gab es mal so, habe ich gedacht, nur ist auch gut. Ne? Aber weil das psychologisch so stimmig war und man sich sehr gut da hineindenken konnte in dieses kleine Mädchen, was eben drei Ältere vor der Nase hat, die sind gar nicht viel älter, die Cordy, die Cornelia, dieses strahlende, tolle Mädchen, besonders ist, anders ein bisschen ist als die anderen, ist 2 Jahre älter als sie und ihre Schwester und die ältere Schwester von der Cordy sind 3 Jahre älter als sie. Das ist ja nicht viel, aber in dem Alter ist das ungeheuer viel. Dann gibt's ja noch eine Jüngere, die Ruth, das arme Ding, die immer hinterher stolpert, weil die erst 7 ist und die keiner so recht will. Und diese Mittelposition, die Felicity McLean da beschreibt, von dem 11-jährigen Mädchen, was eigentlich immer älter sein möchte, was aber altklug ist, auch eine gute Beobachterin ist, denkt sie jedenfalls, ne? Verzettelt sich dann auch in allen möglichen Geschichten. Aber so sind Mädchen in dem Alter ganz oft. Das konnte ich gut nachvollziehen. Und da habe ich dann auch gedacht, naja, Geheimnis hin und her, ist jetzt ein Jugendroman, ist ein ganz gut gelungener, so eine Coming-of-Age-Geschichte. Mir hat das gut gefallen, wie sie das gemacht hat, weil sie psychologisch da sehr genau war, auch mit diesen geringen Altersstufen dieser Mädchen, um die es da geht.
Ich finde, sie schreibt sehr assoziativ, das hat mir gut gefallen. Also es gibt ja so verschiedene Bezugspunkte. Einmal diese, Nachwort wird es ja auch erwähnt, mir ist es auch tatsächlich eingefallen, ein Kind, das entführt wurde in Australien, was von einem Dingu verschleppt wurde und natürlich Picknick am Valentinstag. Die Assoziation hat man tatsächlich auch sehr schnell. Also ne, das ist einfach die Hitze, das sind so die verschiedenen Positionen, die sie da auch aufnimmt. Das finde ich ganz spannend. Also die Bezüge sind ganz gut und ich hatte auch tatsächlich auch eine starke Steven Spielberg-Assoziation, denn der erzählt Kinder- und Jugendgeschichten als Erwachsener eigentlich auch relativ ähnlich. Das hat mir am Anfang gut gefallen. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich als Mann das manchmal nicht so ganz wahrnehmen konnte. Sie schreibt ein Theaterstück und ist da schon einfach auch ein bisschen altklug und seziert die Sachen. Damit meine ich gar nicht, dass dieses Verschwinden, wie sie sich als junges Mädchen mit dem Verschwinden beschäftigt, das gar nicht. Und die Erwachsenenposition ist auch gut. Und sie gibt es eigentlich auch zum Schluss dann wieder ein bisschen auf, als dann irgendwie das Verschwinden da ist und sie die letzten Tage so dann beschreibt. Das fand ich dann auch wieder gut. Nach hinten raus ist es dann wirklich schon auch klasse.
Sie ist keine typische Krimi-Schriftstellerin. Sie schreibt nicht auf einen Cliffhanger hinaus. Sie ist wirklich, wie Lore schon sagte, mehr an der Psychologie der Personen interessiert. Hier ist es ja teilweise so, dass man das Gefühl hat, dass viele denken, ja, das ist halt so. Dass man sich schnell daran gewöhnt hat. Zwar ist der Schmerz bei Freunden und Familie immer noch da, aber es ist jetzt nicht unbedingt der Hype an Spannung, den plötzlich eine ganze Bevölkerung befällt. Der erzählerische Ansatzpunkt der Autorin liegt ja eher auf einem ganz anderen Schwerpunkt, nämlich, dass jemand sich an eine Vergangenheit erinnert. Und da ist natürlich sofort eine gewisse Unterkühlung der Geschichte vorhanden.
Ja, und das ist eigentlich doch das Spannende. Also das, finde ich, macht eine große Spannung, weil die Erzählerin, diese Ticker, hat ihr Leben ja so ein bisschen vergeigt, kann man sagen. Die wollte eigentlich Medizin studieren. Wenn man dieses begabte, altkluge, muntere Mädchen da liest und dessen Positionen liest, wundert man sich ein bisschen über die 20 Jahre ältere Frau, die dann zurückkommt, die ein bisschen gescheitert ist, im Labor arbeitet, eben nicht Medizin studiert hat, überlegt ja auch, ob sie es vielleicht noch macht am Ende, weil sie eben auch durch diese Geschichte doch stärker, ja, zerstört will ich gar nicht sagen, aber beeinträchtigt worden ist, als sie damals als Mädchen selber dachte. Die waren dann weg, die drei. Die eine ist ja auch tot aufgefunden worden, wo man nicht genau wusste, ob es nun ein Verbrechen war oder nicht. Die jüngste fand man, die beiden anderen hat man nie wieder gesehen. Und das hängt ihr nach und beeinträchtigt ihr Leben. Und diese Dialoge mit ihrer Schwester zum Beispiel, auch mit einigen anderen, die noch leben, mit ihren Eltern. 20 Jahre ist nun auch wieder eine Zeit, die man überbrücken kann in dem Buch. Das, finde ich, macht sie geschickt, weil da immer Elemente reinkommen, Erinnerungssplitter. Und ich denke, die sorgen für Spannung. Also zum Beispiel dieser unsägliche Vater der drei Mädchen, das ist ja so eine Familie von sehr fundamentalistischen Christen, der dauernd betet und die Kinder schindet. Sehr zu Anfang die jüngste Schwester, der so eine runterhaut, dass sie vom Stuhl fliegt und ziemlich am Ende, das ist schon kurz vor Verschwinden, die Mäuse, der Cordy, der Cordelia umbringt, indem er da eine Flasche Säure oder sowas draufkippt, Ammoniak draufkippt. Also das sind so Sachen, wo man dann jedes Mal zusammenzuckt und denkt, oh, das ist jetzt aber wirklich ein Signal. Und auch die Geschichte von diesem Lehrer, der ja auch so eine merkwürdige Gestalt ist, immer in Cordys Nähe auftaucht, da wird's dann schon, da ist schon Krimi-Potenzial auch drin. Nicht? Das macht sie geschickt, die an bestimmten Stellen immer einzuspeisen, finde ich, diese Momente von was Fremden, was in diese merkwürdige, heile Kinderwelt so reindringt. Und die behält man im Kopf. Also mir ging es jedenfalls so, dass ich gedacht habe, ja, man kannte so Typen, die damals rumgeschlichen sind und wo es unbehaglich war. Man kannte auch Kinder, die komische Eltern hatten und so. Und das ist ja im Grunde immer die Frage, wer letztendlich hat diese Kinder jetzt verschwinden lassen oder sind die einfach gegangen und nicht wieder aufgetaucht?
Oder die Frage ist, wer hat die Kinder vertrieben? Ne? Das ist irgendwie, also es geht ja auch um so ein gesellschaftliches System. Wie funktioniert das? Also wie funktioniert dieser religiöse Wahn? Wie funktionieren eventuell, keine Ahnung, übergriffige Lehrer? Also was passiert da? Was bewegt die jungen Mädchen dann einfach zu fliehen und das nicht mehr auszuhalten, so, ne? Deswegen, das ist ganz schön. Und sie legt auch keine Finten, wo man irgendwie jetzt im klassischen Kriminalroman irgendwie denkt, oh, das ist jetzt nochmal eine Fährte und dann ist es irgendwie doch nicht. Nein, sondern das ist ein Gesamtkonstrukt und ich glaube, das ist dann auch die für jeden unterschiedliche Auflösung des ganzen Falls, ne? Man kann dann schon interpretieren, wie man möchte.
Sie war ja auch Gruselreiterin und im Interview, das wir auf der Webseite veröffentlichen werden, ist es ja so, dass sie auf die Frage, wie sie dieses Buch geschrieben hat, antwortet, dass sie mit diesem Buch noch einmal zurück in ihre Kindheit und in die Landschaft ihrer Kindheit zurückgekehrt ist. Ein bisschen erinnert mich der Roman auch an den ersten Roman von Tanner French, Grabesgrün, wo da auch ein Mordfall in einem Wald passiert und zwei von drei Kindern nicht zurückkommt und der übrig gebliebene später Polizist wird und im Grunde den Rest seines Lebens damit beschäftigt ist, sich wieder klarzumachen, was da eigentlich geschehen ist. Nicht anders verläuft die Geschichte in dem Roman von Felicita McLean auch. Bei French leidet der Protagonist noch unter riesigen Erinnerungslücken. Das ist natürlich in dem Buch von McLean nicht der Fall.
Nein, ganz im Gegenteil. Es kommen mehr Erinnerungen raus. So, ne? Sie trifft ja auch dann in der Heimat wieder ehemalige Weggefährten, eine alte Lehrerin und erfährt ja auch was Neues. Also es wird ja schon, wir wollen jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber es wird ja tatsächlich auch etwas entwickelt. Ja, also es gibt schon neue Zutaten, die den Fall lösen können. Ne?
Also. Könnten, ja. Das wird auf angenehme Weise, wie ich finde, offen gelassen. Also mir hat das wirklich gefallen, wie sie das macht. Mich hat es bis Ende bei der Stange gehalten, bei dem Buch, dass sie da so zurückhaltend mit Hinweisen ist und niemals dann sowas richtig ausmalt. Man denkt immer, ja, was hätte da gewesen sein können. Das macht vor allen Dingen auch die Krimispannung ein bisschen aus. Also es gibt ein paar Formulierungsgeschichten, ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt oder so. Ich wirklich am Anfang dieses Todesrasseln der Cornflakes, das muss ich wirklich mal sagen, das ist etwas gewesen, wo ich gedacht habe, naja, also ein bisschen dick, ne, hat mich gestört. Also ja. solche Unsicherheiten noch. Aber wie gesagt, das ist ein erstes Buch und dafür, also hat die schon, wie du sagst, Wolfgang, dass sie viel geschrieben hat als Ghostwriterin, dass sie sich auskennt mit Büchern und weiß, wie man das macht, das merkt man, finde ich. Und auch die Art, wie sie die Landschaft beschreibt, dieses merkwürdige Australien, ich bin da nie gewesen, ne? Aber wenn sie das so beschreibt mit den Mangroven und es stinkt und dann kommt sie da zurück 20 Jahre später und auf einmal stinkt das nicht mehr, ja. Löst sie auch nicht auf, aber man kann sich das vorstellen, es hat sich was verändert. So ist es in diesen merkwürdigen, leeren Orten, wo die Leute irgendwann sich festgesetzt haben. Auch diese Familie van Apfel da, diese Christenfamilie, ne? Das ist sowas einerseits Archaisches, was die da mitgebracht haben. Auf der anderen Seite ist das einfach ein sehr unangenehmer Vater, ne?
Ist aber auch eigentlich eine geschlossene Community. Das beschreibt sie auch ganz gut. Also das ist jetzt ja durchaus auch eine wohlige Kindheit, die sie beschreibt. So, ne?
Ja.
Also dieses Fest, auf das alles zuläuft, wo es dann das Verschwinden gibt, das Theaterstück, das sie selbst schreibt. Also dieses ganze Ambiente, auch ihre eigenen Eltern, die ja eigentlich sehr liebevoll sind, das ist schon ganz gut. Aber der Blick zurück ist auch spannend. Ne? Sie trifft dann ja den natürlich ihre Eltern wieder, die sie ja besucht. Sie nutzt ja auch die Krankheit ihrer Schwester irgendwie, um quasi die Geister der Vergangenheit irgendwie loszuwerden. Und der Vater hat ja plötzlich auch, offenbart ja auch eine ganz andere Sichtweise am Ende. Und das ist schon ganz schön. Also diese Betrachtung, das kriegt sie dann aber auch ganz gut hin. Die Betrachtung aus zwei Perspektiven, vor 20 Jahren und in der schriftstellerischen Gegenwart.
Ja, man fragt sich die ganze Zeit, warum diese Mädchen so hartnäckig schweigen. Nicht? Die wussten ja was, das erfährt man allmählich, dass die mehr wussten, als sie im Nachhinein, als die anderen weg waren. Wolfgang hat das zu Anfang gesagt, ne? Dass hinterher gar nicht so ein Riesendrama ist. Die werden zwar gesucht, die Polizei ist da und alles möglich, aber nach relativ kurzer Zeit ist das Problem irgendwie keins mehr des Ortes. Ne?
Vermutlich ist es dem geschuldet, dass es eben dann Kinder sind, ne?
Ja,
und Mädchen. Die Dimension nicht wahrnehmen können, also wie wichtig es vielleicht gewesen wäre.
Ich hätte dann noch eine Frage an euch. Habt ihr das Gefühl, dass Ticker innerhalb der Geschichte eine Entwicklung durchmacht? Oder ist sie am Ende immer noch das kleine Mädchen, über das sie nachdenkt?
Das ist tatsächlich so, wenn man so ein vermeintliches Drama in der Kindheit ein Leben lang nicht los wird, dann mutet das so an. Aber man hat schon das Gefühl, dass sie nach hinten rausgeht und dieser Wunsch irgendwie da ist, loszulassen. Vielleicht auch aus Angst davor, ihre erkrankte Schwester könnte sterben, die Eltern sind alt. Ich glaube, das ist so ein Abschied. Sie hat ja nun auch, sie wohnt ja auch irgendwie auf einem anderen Kontinent und vielleicht ist es wirklich der Versuch, das irgendwie abzuschließen.
Ja, als Versuch habe ich es auch gesehen. Das allerletzte Kapitel, das hat so ein bisschen konterkariert, wo sie dann wieder diese Figur sieht von der Cordy und der hinterher rennt. Da habe ich gedacht, das hätte ich wahrscheinlich als Lektor weggestrichen und das offener gelassen und den Abschied von der Schwester und den Eltern dann ans Ende gesetzt, weil da hat sie ein bisschen was erkannt. Ne? Und zumindest ist sie in ihre eigene Schweigegeschichte da stärker reingekommen und hat begriffen, was sie für ein Kind war. Ne?
Trotzdem gibt es auch zwischendurch so eine Situation, wo man sich fragt, wie wäre denn der Roman aus der Perspektive von Cordy? Das wäre auch interessant. Also es gibt ja auch Romane, also dann Doppelromane, die dieselbe Geschichte aus zwei Perspektiven erzählen. Das war tatsächlich so ein Ansatz, den ich zwischendurch mal hatte. Das schafft die Autorin schon ganz gut, dass man neugierig ist und schon wissen möchte, wie ist es denn eigentlich ausgegangen? Aber ich gebe dir recht.
Es gibt ja auch bei Eugenides in seinem Buch Die Selbstmordschwestern drei Schwestern, die sich das Leben nehmen. Und all die außerhalb dieser Familie sind, mutmaßen nur, was in dieser Familie passiert ist, dass junge Mädchen zu einem solchen Ausweg greifen. Wenn in dem Buch von MacLean alle ihren Alltag weiterleben, und das wird in einem Detailreichtum beschrieben, dass man sich manchmal ärgert, dass sie einfach weiterleben. Aber vielleicht ist das auch der Kern der Geschichte, nämlich, dass MacLean beschreibt, wie man einen solchen Vorfall überlebt, mit ihm einfach abschließt. Das Entsetzen über das, was da passiert ist, schlägt ja nicht in Wut über. Es ist auch nicht so, dass die Verzweiflung überall aus allen Ecken hervorgekrochen kommt. Es ist wirklich eine Art oder eine Form von Weiterleben, die darauf beruht, dass man so tut, als wäre nichts geschehen. Oder Infantilismus, wenn man den Lauf der Dinge eh nicht ändern kann.
Aber dann wäre sie nicht gekommen. Dann wäre es keine Belastung. Dann hätte
ich rede von der Jungen.
Ach so, von der Jungen.
Ich rede jetzt auch mehr von den Erwachsenen, die da um diese Kinder herum sitzen.
Ja, wobei ich glaube, das ist eine typisch kindliche Reaktion. Also da nicht etwas von zu machen. Also zwar die Angst, um die Freundin zu haben, aber für sie ist sie ja vielleicht auch im Guten gegangen. Also ich glaube, der Ansatzpunkt...
In so einer Situation hätte Stephen King dafür gesorgt, dass die Jugend das alles löst.
Ja, das stimmt.
Ja, ich war ganz froh. Ich meine, ich habe auch in diesem Film da von Sofia Coppola gedacht, The Virgin Suicides. Ja. Das ist so ähnlich wie in dem Eugenides Buch. Das ist die Vorlage dazu, zu dem Film. Ne? Und ich kenne nur den Film. Und da habe ich auch gedacht, ich bin ganz froh, dass es hier so mehr auf die Eigenart dieser Kinder da abgehoben hat. Also diese Ticker, die erzählt stundenlang von den Hunden zum Beispiel, von der Polizei. Diese Polizeihunde, wo der eine dann von einer Giftspinne gebissen wird oder von einer Schlange und tot umfällt und so. Wo man auch merkt, so Kinder haben eine Art, mit dem Grauen umzugehen, indem sie auf völlig andere Spuren gehen erstmal. Und am Ende kommen sie da aber auch nicht raus. Und das ist ja das eigentlich Spannende. Sonst würden sie nicht 20 Jahre später, wie du gesagt hast, Axel, dann zurückkommen müssen, weil sie drauf hängt und nicht von diesem Ding runterkommt, ob sie nicht vielleicht doch Schuld hat an irgendwas, dadurch, dass sie geschwiegen hat und ihre Schwester auch.
Ne? Und sie erzählt ja auch, dass sie dauernd diese Visionen hat. Ne? So gesehen passt das mit der Übersetzung im Deutschen ja auch ganz gut. Cordy steht schon im Mittelpunkt des Romanes und sie hat ja diese Vision. Und man kennt das auch, dass Einzelne in Gruppen wirklich hervorstechen. Das kennt wahrscheinlich jeder aus seiner Schulzeit, dass man zwar sich in Gruppen bewegt und es sind alle gleichberechtigt, aber manche haben eine schwächere Position und manche eben auch eine sehr starke. Besonders diese doch sehr frühreife und aber auch älteste Cordy natürlich.
Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, ob es vielleicht an Australien liegt. An der Weite, an diesen teilweise menschenleeren Gegenden, durch die man fährt, dass das eine ganz andere Erzähllage ergibt, als wenn man zum Beispiel mitten aus einem Banlieue in Paris erzählt.
Ja, und es ist aber eben auch nicht amerikanisch. Ne? Du hast es vorhin schön beschrieben, Lore, also dass du gesagt hast, also es ist schon ein interessanter Mix auch. Also ich habe es manchmal schwierig gefunden, australische Romane zu lesen. Erst in den letzten Jahren habe ich dann Zugang zu gefunden. Hier ist es mir leicht gefallen. Also hier hat es keine große Rolle gespielt.
Ja, weil die Landschaft auch nicht so übermächtig ist. Die ist hier so ein wunderbares Sommerferienparadies für die Mädels. Es gibt ja diese Weiten damit, wo Australien nur noch aus Wüste besteht. Darüber gibt es ja auch ganz interessante Romane, ne? Auch gute Krimis im Übrigen. Das ist hier ja so gar nicht der Fall. Aber ich finde dieses Zusammengewürfelte, dass Leute vor 100 Jahren da aus aller Welt, vor allen Dingen aus England und aus den armen Vierteln da gekommen sind, sich festgekrallt haben in diesen Orten, die so wenig, da ist es was anderes als es bei uns oft ist. So ein Dorf, was Wurzeln hat ins Mittelalter und die Leute sich seit Ewigkeiten die Familien schon kennen. Hier ist wenig Gewachsenes. Vielleicht ist das auch das, was das so, ja, so eine gewisse Oberflächlichkeit dann, die da mitschwingen. Die sind dann irgendwann wieder weg.
Nicht verwurzelt.
Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zu unseren Empfehlungen kommen.
Ich habe uns von Friedrich Arni den neuen Roman mitgebracht, Letzte Ehre. Er handelt vordergründig von einem verschwundenen Kind, ein Fall, der sich eigentlich kaum auflösen lässt, gibt wenig Spuren. Man hat aber auch schnell das Gefühl, dass es gar nicht die Intention des Autors ist, diesen Fall aufzulösen. Es sind auch mehrere Fälle, die irgendwie vermischt sind. Eigentlich ist es so der Einstieg seiner neuen Kommissarin und ich hoffe, die Reihe geht weiter. Fariza Nasri ist nämlich eine, genauso wie der Autor selbst, eine Deutsch-Syrerin, halb bayerisch, halb syrisch. Und er hat sie bei seinem letzten Roman eingeführt. Das war ja ein großes Klassentreffen mit all seinen Ermittlern. Jetzt der erste Roman, es war klar, dass er kommen würde und er ist gut geschrieben. Das Spannende ist gar nicht mal der Krimi-Plot, den es natürlich gibt. Es sind schon verschiedene Fälle, die miteinander verwoben sind. Das Spannende ist eigentlich, dass er mit seiner ersten Ermittlerin einen Roman über Gewalt gegen Frauen geschrieben hat. In den ganz unterschiedlichen Facetten. Und diese Gewalt wird aber eigentlich gar nicht richtig benannt, sondern sehr, ja, immer am Rande beschrieben. Man weiß aber eigentlich immer, worum es geht, ohne dass es benannt wird. Aber das ist gut so. Und der Arni gibt natürlich auch nicht den Frauenversteher. Man fragt sich aber natürlich, wenn man das so beschreibt, ein Roman über Gewalt gegen Frauen, will man das lesen? Ja, das will man lesen, weil in seiner typischen Art beschreibt Friedrich Arni das wirklich in einem einzigen Plädoyer. Ich finde das großartig. Zwischendurch möchte man es fast weglegen, weil es schon irgendwie sehr grau ist, nicht schwarz-weiß, hat schon starke Abstufungen, aber es ist schon wirklich sehr grau und trist. Nicht unkomisch, kann man gar nicht sagen. Es gibt zwischendurch, haut er wirklich einen raus. Und was ich besonders bei ihm liebe, ist, wenn Friedrich Arni Kneipen beschreibt, man hat immer das Gefühl, man sitzt mit ihm und seinen Protagonisten an der Theke und das ist wirklich großartig. Ja, ein toller Krimi und ich hoffe, die Reihe wird fortgeführt.
Ja, ich habe Ayelet Gründer-Goschens neuen Roman mitgebracht, Wo der Wolf lauert. Heißt der, gleich am Anfang gibt es einen Anschlag auf eine Synagoge im kalifornischen Palo Alto. Die wird angegriffen von einem fanatischen Islamisten und eine junge Frau wird umgebracht dabei. Und jetzt zieht die Angst ein in das Leben einer Familie, der Familie Schuster. Die sind aus Israel in die USA gezogen, um der Angst zu entkommen. Vor allen Dingen die Mutter Lilach, eine Frau um die 40, die wollte ihrem Sohn Adam den israelischen Irrsinn ersparen, wie sie sagt, und fürchtet nun, ihn einem ganz anderen Irrsinn ausgesetzt zu haben. Wir erleben aus ihrer Perspektive diese Ereignisse und das spitzt sich zu. Ein schwarzer Mitschüler Adams wird auf einer Party, ja, bricht der Tod zusammen, wird dort, man weiß nicht warum erst, und ihre Angst wird immer größer. Denn sie erfährt so nach und nach, dass dieser junge Jamal, der auch dem Islam dazugetan war, Nation of Islam ist so eine Gruppierung, eine Radikale in Amerika, dass der ihren Sohn gemobbt hat, ziemlich lange. Dieser Adam, der Sohn, ist nach dem Anschlag auf die Synagoge in eine Kampfsportgruppe gegangen und lernt, wie man sich effektiv wehren kann. Uri, der die Gruppe leitet, ist ein etwas zwielichtiger Typ, den mag sie auch nicht so richtig. Ihr Mann Michael vertraut ihm aber sehr, weil er genauso wie er in der Armee war und weil er sich freut, dass dieser Sohn, der ist so ein bisschen in sich gekehrt, nicht sehr kontaktfreudig, pubertierend, der ist 15, 16, weil er endlich was mit anderen macht und sich wehrt. Und das finden die Männer gut und sie fragt sich aber immer mehr, ob er am Tod Jamals schuld ist, ob er vielleicht auch was zusammengemixt hat und ihm ins Getränk getan hat zum Beispiel. Das spielt sich immer mehr zu und die Autorin sorgt da wirklich für Hochspannung mit der Angst dieser Mutter, mit der sie da umgeht. Das macht sie wie in ihren vorigen Romanen auch schon, indem sie sehr dicht an einer Person dranbleibt, aus deren Sicht das zeigt und zugleich aber einen psychologischen Tiefgang erzeugt dabei, der nicht im Individuellen stecken bleibt. Das ist ja schwer. Da hast du eine Mutter, die hat sehr viel Angst, das kann man richtig kitschig erzählen, macht sie aber nicht, sondern man erfährt ganz viel über die Situation in Israel und vor allen Dingen über den Rassismus und den Antisemitismus in den USA. Und die Situation, die sich gewalttätig dort zuspitzt. Das fand ich wirklich ein sehr gutes Buch und kann das von ganzem Herzen empfehlen. Mal Kain und Aber, es ist erschienen.
Kommen wir zu unserem dritten Buch. Selbst der hartgesonnene Noir-Leser ist Afonso Reis Cabrals Roman Aber wir lieben dich, der im Hansa Verlag in der Übersetzung von Michael Kekler erschienen ist, eine echte Herausforderung. Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit in Portugal, wo in einer Bauruine eine Transfrau misshandelt und noch lebend in einen dreckigen Schacht voller Müll entsorgt wurde. Da ist sie schließlich in einem Wasserloch verendet. Cabrals Roman ist jedoch kein True Crime, auch wenn er sich auf die in einer Mappe gesammelten Erinnerungen bezieht, die ihm ein Mechaniker, ein gewisser Rafael Diago, überlassen hat. Es ist eine literarische Annäherung an das Unvorstellbare, dem Entsetzen, das einen packt, wenn man Cabrals Roman liest. Er hat dafür den höchsten Literaturpreis Portugals, den Premio José Saramago, erhalten. Es geht um Gisberta, eine Transfrau, die sich in einem Keller versteckt, krank und hoffnungslos, nach einem Leben als Ausgestoßene. Als der 12-jährige Rafa sie findet und sich um sie kümmert, fasst sie wieder Vertrauen, hilft ihm, ein Fahrrad zu reparieren. Rafa ist einem Heim untergebracht. Auch hier erzählt Cabral von den Bedingungen der Anpassung, der Unterwerfung und dem Machismo. Jegliches Leben in diesem Roman ist dem Druck der Mitmenschen ausgesetzt, auf Überleben gepolt. Rafa besitzt nun ein Geheimnis, etwas für sich ganz allein und schleicht jeden Tag zu Gisberta. Seine besten Freunde weiter an und sobald kümmern sie sich um sie. Sie bauen ihr einen Unterstand, kochen für sie, hören sie ihre Geschichten an. Für Gisberta, die Unberührbare. Als sie Rafa zu küssen versucht, kommt es zur Katastrophe und er lockt aus dem Gefühl der Demütigung einen brutalen Anführer aus dem Heim in den Keller. Cabral ist eine einfühlsame Geschichte über den Zwang, sich in einer Gruppe zu behaupten gelungen. Der Fall Gisberta hat in Portugal für Aufsehen gesorgt. Einen besseren Schutz für Transsexuelle gibt es seitdem nicht. Cabral ist ein Roman gelungen, der niemanden unberührt lässt, der nicht umsonst den verlogenen Titel Aber wir lieben dich im Deutschen trägt. Das war's für heute. Ich bedanke mich herzlich bei Lore Kleinert und Axel Stiele für diese tolle Diskussion. Bis zum nächsten Mal.